Ja, vielen Dank für dieses besondere Musikstück. Ich habe so ein Instrument noch nie gehört, muss ich sagen. Vielleicht bin ich noch nicht recht informiert. Vielen Dank dafür. Liebe Geschwister, vielen Dank auch für die Einladung hierher nach Nürnberg, nach Marienberg. Und wir sind zwar erst seit gestern hier und dennoch, weil wir uns bereits ein ganzes Wochenende erlebt haben, ich euch kennenlernen durfte, können wir bereits jetzt sagen, dass wir uns recht wohl bei euch hier in Marienberg fühlen. Also von daher vielen Dank für den herzlichen Empfang eurerseits. Wir haben es gelesen. Das Predigtthema soll heute lauten: Sie folgen dem Weg Biljams. Was ist damit gemeint? Sie folgen dem Weg Biljams. Lasst uns zusammen bitte aufschlagen. 2. Petrus. Zweite Petrus 2, Vers 15, und lasst uns hier gemeinsam lesen. Denn es heißt hier, Kapitel 2, Vers 15: Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Biljams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Es heißt, sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Biljams. Das heißt, die Schrift warnt uns hier indirekt davor, Petrus warnt uns davor, den Weg des Biljams zu gehen. Die Frage, die sich hier natürlich stellt, na, was meint er mit dem Weg Biljams? Wie können wir seine Worte beherzigen, wenn wir nicht mal verstehen, was er genau damit meint? Was ist der Weg Biljams? Und das Wort Gottes wäre nicht das Wort Gottes, wenn es uns darauf keine adäquate Antwort geben würde. Und das Neue Testament, in dieser Vers war aus dem Neuen Testament, verweist hier auf seinen älteren Bruder. Und dieser ältere Bruder heißt Altes Testament. Der Familienname ist der gleiche, nur der Vorname ist unterschiedlich. Demnach fragen wir den älteren Bruder und gehen zusammen ins 4. Buch Mose. Bitte schlagt mit mir auf und haltet den Finger in diesen Kapiteln um das 4. Buch Mose, weil hier unsere Begebenheit, die wir heute betrachten wollen, sich abspielt. 4. Buch Mose, Kapitel 22. Und wir lesen zusammen Vers 41, 4. Buch Mose 22, Vers 41. Und es heißt hier: Und am Morgen nahm Balak den Biljam und führte ihn hinauf nach Bamoth-Baal, dass er von dort das ganze Volk Israel überblicken konnte. Das heißt, wir haben es hier mit zwei Protagonisten zu tun. Auf der einen Seite Balak, der König der Moabiter. Auf der anderen Seite Biljam, einem ehemaligen Propheten. Um diese beiden Gestalten soll es heute gehen. Das Volk Gottes würde heute hier eine Nebenrolle einnehmen, denn das Volk Gottes genoss gerade in anderer Sicht Gottes Aufmerksamkeit, weil sie kurz davor waren, das verheißene Land einzunehmen. Sie waren kurz davor, nach Kanaan einzudringen und dieses Land einzunehmen. Das heißt, nun waren sie endlich so weit, das Land einzunehmen. Und natürlich würde der Feind diesem Bestreben nicht tatenlos zusehen. Und ich denke, dass es häufig so ist, dass der Feind wirkt, um Gottes Pläne zu vereiteln und dass er, um dies zu erreichen, Dritte gebraucht. Das heißt, er schreckt nicht davor zurück, Menschen, ja sogar ganze Völker zu gebrauchen, um Gottes Pläne zu vereiteln, dieses verheißene Land einzunehmen. Und es heißt hier in Patriarchen und Propheten, die Moabiter wagten keinen Angriff auf die Israeliten, denn warum wagten sie es nicht? Denn angesichts der übernatürlichen Kräfte, die für Israel stritten, erschien ihnen der Einsatz von Waffen sinnlos. Aber wie es Pharao einst versucht hatte, so beschlossen auch sie, Gottes Werk mit Zauberkünsten zu vereiteln. Sie wollten einen Fluch über Israel sprechen lassen. Waffen würden nicht helfen, jetzt versuchten sie es über einen Fluch. Und von Biljam sagte man, dass er ein Mann mit übernatürlichen Kräften wäre, also ließ man Biljam holen, vor die Israeliten stellen, mit der Absicht, dass er das Volk verfluche. Wäre Gott imstande, das Werk des Feindes zu verhindern? Wer wird wir hier wohl als Sieger aus der Auseinandersetzung hervorgehen? Na, betrachten wir zusammen die Begebenheit. Wir lesen weiter, 4. Mose 23, Vers 5. Und hier heißt es: Der Herr aber gab das Wort dem Biljam in den Mund und sprach: Geh zurück zu Balak und sprich zu ihm so und so. Mit anderen Worten, Biljam wurde auf eine Anhöhe gestellt, von dem er das ganze Volk überblicken konnte, mit der Absicht, dass er es fluche. Aber als Biljam nun zurückkehrte, erwarteten die Moabiter, von ihm zu hören, dass er einen Fluch über Israel spreche. Aber entgegen ihrer Hoffnung sprach er in Vers 8, da heißt es: Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Und wie soll ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Was für eine Liebeserklärung Gottes an sein Volk! Es heißt, als er das Lager der Israeliten überschaute, nahm er mit Erstaunen ihren Wohlstand wahr. Man hatte sie ihm als eine wilde, ungeordnete Menschenmenge geschildert, die in Räuberbanden das Land unsicher machte und für die umwohnenden Völker Plage und Schrecken bedeutete. Aber ihr Anblick war genau das Gegenteil. Er sah den riesigen Umfang und die vorbildliche Einrichtung ihres Lagers, in dem überall gediegene Ordnung und Zucht zu erkennen war. Was sagen die Menschen heute über uns? Sollen sie auch positiv überrascht werden, wenn sie uns erstmal unter vier Augen kennenlernen? Es heißt dann weiter im 4. Mose 23, Vers 11. Da sprach Balak zu Biljam: Was tust du mir an? Ich habe dich holen lassen, um meinen Feinden zu fluchen, und siehe, du segnest es. Wir könnten es auch ausdrücken mit den Worten Paulus im Römer 8: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Aber Balak würde nicht von seinem Vorhaben weichen. Nun führte er sie in Vers 13, nun führte er Biljam an das äußere Ende der Israeliten mit der Absicht, einen zweiten Versuch zu starten, es zu fluchen. Warum tat er das? Weil Balak davon überzeugt war, dass der großartige Anblick dieses Volkes ihm so einen Schrecken eingejagt hätte, ihn so beeindruckt hätte, dass er keine Weissagung und keinen Fluch zu sprechen wünschte. Deswegen beschloss er, ihn an einen Platz zu führen, wo er nur einen kleinen Teil von diesem Volk sehen würde. Würde der Allmächtige nun seinen Willen ändern und nun einen Fluch zulassen beim zweiten Versuch? Wir lesen in Vers 16, dass der Herr erneut dem Biljam die Worte in den Mund legte. Und erneut stellte er sich vor die wartenden Moabiter mit den Worten in Vers 19: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihm etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Das heißt, der Herr hält sich an seine Versprechen, wenn, dann sind wir es, die den Bund brechen. Und in Vers 20 heißt es dann, die Liebeserklärung geht weiter: Siehe, zu segnen ist mir befohlen, er hat's gesegnet und ich kann's wenden. Dankeschön. Er kann es nicht wenden. Wenn Gott spricht, so wird es geschehen. Das heißt, Gott war auf der Seite des Volkes. Was für eine Verheißung, was für eine Hoffnung. Und solange Gott auf ihrer Seite wäre, wäre Satan nicht imstande, das Geringste gegen dieses Volk anzurichten. Das möchte Gott uns hier sagen. Aber jetzt haben wir doch ein Problem. Wie kann es sein, dass es Zeiten gab, in denen Gottes Volk scheinbar wehrlos der Invasion anderer Mächte gegenüberstand und zu anderen Zeiten heidnische Mächte nicht vermochten, irgendetwas anzurichten? Mal lässt Gott es zu, Israeliten vernichtet, mal bewahrt Gott sie davor. Was war demnach das Geheimnis Israels? Warum eiferte er zu dieser Zeit so um sein Volk? Wollen wir zusammen das Erfolgsrezept lesen? Denn Gott offenbart sich doch diesbezüglich für uns. Wir lesen es im 4. Mose 23, Vers 21. Es heißt hier in Vers 21: Man sieht kein Unheil in Jakob. Die Schlachter übersetzt: Man sieht kein Unrecht in Jakob und kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jauchzt dem König zu. Das war ihr Erfolgsrezept. Das war der Grund, warum Gott uneingeschränkt für dieses Volk wirken konnte, weil sie ihm treu waren. Die Treue war das Rezept ihres Erfolges. Petrus sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber gibt Gnade den Demütigen. Und in Jesaja 41 heißt es: Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Fürchte dich nicht, du armer Haufe Israel. Dieser arme Haufe Israel musste sich nicht fürchten, weil Gott mit ihnen war. Vor den heidnischen Mächten muss dieser Haufe nur Mitleid und Unverständnis erregt haben. Sie haben nur einen Gott, wir haben doch viele Götter, aber dieses Volk, was für ein armer Haufe, hatte nur einen Gott. Sie treiben sich da draußen schon seit Jahren in der Wüste rum. Sie können sich ja noch nicht mal selber versorgen, sind abhängig von irgendeinem Himmelsbrot. Felsen müssen sie zu ihrer Wasserquelle machen. Was für ein armer Haufe, der sich da schon seit über 40 Jahren fast in der Wüste rumtreibt. Und seither meinen sie immer, Kanaan gehöre ihnen. Na, warum gibt Gott ihnen dann das Land nicht, wenn es ihr Gott ist? Aber bei dem Herrn war dieses Volk nicht verachtet. Paulus sagt, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschande zu machen. 1. Korinther 1, Vers 26. Und im 5. Mose 32 heißt es, dass Gott dieses Volk, diesen armen Haufen Israel, 5. Mose 32, Vers 10, behütete wie seinen eigenen Augapfel. Was für eine Verheißung, ja? Wie Gott sich hier ausdrückt. Das heißt, er behütete es. Warum? Weil sie treu ihrem Gott gegenüber waren. Das war ihr Rezept. Und deswegen könnte kein Fluch der Welt dieses Volk treffen, denn der Herr war mit ihnen. Und an anderer Stelle in Römer 8 sagt Paulus: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das ist die Absicht Gottes mit einem jeden Einzelnen von uns und mit einem jeden Einzelnen auf dieser Welt. Solange die Israeliten unter seinem Schutz standen, konnte kein Volk und keine Nation etwas gegen sie anrichten, schreibt sie. Und würden sie von Satans ganzer Macht unterstützt? In diesem Fall wurde ein Mann von Gott gezwungen, anstelle von Fluch, in verinnerlichster und doch leidenschaftlichster, dichterischer Ausdrucksweise die reichsten und köstlichen Verheißungen zu äußern. Jetzt wäre es schön, wenn die Predigt zu Ende wäre und ich mich hinsetzen könnte, aber dem ist nicht so. Die Geschichte geht weiter. Wir lesen weiter im 4. Mose 23, Vers 27. Ich fasse mal zusammen in Vers 27, dass Balak ihn nun erneut an einen anderen Ort führt. Das heißt, jetzt erfahren wir von seinem dritten Versuch. Und was würde Gott erneut antworten? Wir lesen es im 4. Mose 24, Vers 9. Und das sollten wir zusammen lesen. Vers 9, und zwar der zweite Teil, Vers 9b, da heißt es: Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Das heißt, solange das Volk in seinen Wegen wandeln würde, könnte keine Macht auf der Welt ihr etwas anhaben. Aber wie schnell würde der Schutz vergehen, wenn es von dem geraden Weg abkommt? Das, was der Feind durch Zaubermacht nicht erreichen sollte, wir haben es gesehen, Bileam und Balak sind gescheitert. Was der Feind durch Zaubermacht nicht erreichen sollte, sollte er schließlich erreichen, indem er Gottes Volk zur Sünde verführte. Die Untreue Israels, die im 25. Kapitel des 4. Buch Moses beschrieben ist, ist eine Darstellung des Missfallens Gottes, der den Sünder liebt, aber die Sünde hasst. Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Seit 6000 Jahren geht es auf dieser Welt um Treue und Untreue. Damit begann die Prüfung in Eden und damit wird die Prüfung mit dem Sonntagsgesetz enden. Sie folgen dem Weg Bileams. Sie verlassen den richtigen Weg und folgen dem Weg Biljams. Jetzt haben wir ein weiteres Problem. Biljam kommt doch bei dieser Betrachtung recht gut weg. Er erscheint treu, wie die Nadel zum Pol. Er erfüllt artig seine Aufgabe. Er schlägt Balaks Angebot aus. Und er segnet es, anstatt es zu fluchen. Demnach, warum warnt uns Petrus hier so explizit vor den Wegen des Biljams? Hat sich Petrus vielleicht geirrt? Oder könnte es sein, und jetzt kommen wir zu einem zentralen Punkt in dieser Predigt, könnte es sein, dass der Schein trügt? Dass es nicht so aussieht, wie es auf den ersten Blick aussieht? Könnte es sein, dass es hinter der Fassade ganz anders aussieht, als was wir erwarten? Wer war denn Biljam? Schauen wir ihm mal etwas näher ins Herz und gehen nicht nur nach dem, was wir äußerlich sehen. Biljam war einst ein frommer Mann, schreibt sie in Patriarchen und Propheten, ein Prophet Gottes. Aber er war abtrünnig geworden und der Habgier verfallen. Doch er versicherte immer noch, ein Diener des Allerhöchsten zu sein. Das, was in seinem Herzen war, stimmte nicht mit dem überein, was er nach außen zu erkennen gab. Das heißt, wir fassen zusammen, Balak ließ den Biljam holen, damit er das Volk fluche. Biljam wusste ganz genau, dass es seine Pflicht war, Balaks Gesuch abzulehnen. Aber die in Aussicht stehende Belohnung erregte seine Habsucht und so gab er vor, den Willen Gottes zu tun, obwohl er nach seinen eigenen Absichten handelte. Obgleich ihm Gottes Wille, schreibt sie, ganz eindeutig klar gemacht worden war, drängte er die Boten, die Balak sandte, zum Bleiben, damit er Gott weiter befragen könnte, als ob Gott seinen Willen ändern würde. Sündhafte Habsucht ließ ihn zum Heuchler werden. Und durch diese eine Schuld gewann Satan vollends Gewalt über ihn. Das heißt mit anderen Worten, da sich Biljam bereits innerlich entschlossen hatte, mit den Boten zu gehen, ließ Gott ihn sogar gehen. Mit anderen Worten, Biljam war zu einem gewissen Maße seinen eigenen Wegen überlassen. Aber der Esel, auf dem er ritt, und alle Kinder kennen diese Geschichte, der Esel, auf dem er ritt, und ich hoffe auch die erwachsenen Kinder, die Kinder Gottes, der Esel, auf dem er ritt, sah das Missfallen Gottes, was Biljam nicht sehen konnte, über seine eigenen gewählten Wege. Biljam sah es nicht, Biljam erkannte es nicht. Biljam, schreibt sie, war blind für das Eingreifen des Himmels und erkannte nicht, dass Gott ihm den Weg versperrt. Und wenn er einen Esel gebrauchen würde, Gott ist in der Lage, sogar ein Würmlein zu gebrauchen. Hier war ein angeblicher Zauberer, schreibt sie, auf dem Weg, ein ganzes Volk zu fluchen, um seine Streitkräfte zu lähmen, der nicht einmal so viel Macht hatte, das Tier umzubringen, auf dem er ritt. Denkt an die Wut, die dieser Biljam dem Tier gegenüber hatte. Ja, Gott äußert sich da ganz explizit, dass das so nie gewollt war. Wie viele gibt es, schreibt sie weiter, die ebenso verständnislos sind. Sie stürmen auf verbotenen Wegen dahin, übertreten Gottes Gesetz und nehmen nicht wahr, dass Gott mit seinen Engeln gegen sie ist. Wie Biljam sind sie dann aber noch denen böse, die ihren Untergang verhüten möchten. Sind wir denen böse, die Gott uns sendet, die in Liebe die Wahrheit zu uns sagen, die Gott uns sandte? Und jetzt verstehen wir besser. Sie verlassen den richtigen Weg und folgen dem Weg Biljams. Nun erkennen wir den Weg Biljams und nun erkennen wir, wovor uns Petrus warnt. Biljam gibt vor, Gottes Wege zu gehen, aber er geht welche Wege? Seine eigenen Wege. Er beteuert, vor den Boten und vor Balak nur das tun zu können, was Gott ihm gezeigt hatte. Dabei verwirklicht er seine eigenen Pläne und geht seine eigenen Wege. Er gibt etwas vor, was er nicht ist. Und wie nennt man solch ein Vorgehen? Dieses Wort ist heute schon gefallen. Man nennt es Heuchel, man nennt es Heuchelei. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit Heuchelei zu tun. Wegen eines Menschen Schuld kann Gottes Missfallen so lange auf seiner Gemeinde ruhen, bis das Unrecht herausgefunden und beseitigt ist. Was die Gemeinde am meisten zu fürchten hat, sind nicht die offenen Gegner, die Ungläubigen und die Spötter, sondern der Einfluss unaufrichtiger Bekenner Christi. Sie sind es, die den Segen Gottes zurückhalten und seine Nachfolger erschlaffen lassen. An anderer Stelle schreibt sie weiter, auch in Patriarchen Propheten, hat die Gemeinde Schwierigkeiten, spürt man in ihr Kälte und geistlichen Verfall, wodurch die Feinde Gottes Grund zum Triumph erhalten, dann lasst die Gemeindeglieder nachforschen, ob nicht ein Achan in ihrem Lager ist, anstatt die Hände in den Schoß zu legen und den betrüblichen Zustand zu beklagen. Jeder suche in Demut und eingehender Selbstprüfung nach verborgenen Sünden, die Gottes Gegenwart verhindern. Und ein letztes Zitat, im zweiten Band der Zeugnisse schreibt sie, viele der bekennenden Nachfolger Christi sind so sehr der Welt gleichgestellt, dass ihr besonderer Charakter nicht wahrgenommen werden kann und es schwer fällt, zwischen denen zu unterscheiden, die Gott dienen und denen, die Gott nicht dienen. Gott würde große Dinge für sein Volk tun, wenn sie aus der Welt kommen würden und sich von ihr abtrennen würden. Wenn sie zustimmen würden, sich von ihm leiten zu lassen, würde er sie vor der ganzen Welt erhöhen. Das ist Gottes Absicht mit uns. Demnach haben wir es hier mit dem schlimmsten Übel zu tun, welches die Gemeinde ereilen kann. Es ist schlimmer als offene Sünde, schreibt sie, denn der offenen Sünde kann ich mich schnell entledigen. Wenn es zu Abstimmungen kommt, wird einstimmig beschlossen, dass wir das nicht mehr tragen können für die Gemeinde. Und der Segen Gottes nicht auf der Gemeinde ruhen würde, wenn wir die Sünde noch länger dulden würden. Aber bei der Heuchelei kommt es fast nie zu einstimmigen Ergebnissen in unseren Ausschüssen. Die Heuchelei schafft es in der Regel ja nicht mal in unsere Ausschüsse oder in irgendeiner Abstimmung. Wir dulden die Heuchelei teilweise über Jahre, über Jahrzehnte, ein ganzes Leben. Wir wagen nicht die Ansprache, denn wir wollen niemanden verletzen. Und der Zeitgeist diktiert uns, dass es nicht in Ordnung wäre, dieses oder jenes anzusprechen. Denn die Welt verkehrt nach den gleichen Maßstäben und nennt dies politisch nicht korrekt. Das heißt, wir dulden die Heuchelei, da wir meinen, die Grenze, die nicht überschritten werden darf, wurde nicht übertreten. Und so hat der Feind gefallen an halbbekehrten Christen. Obwohl diese Bezeichnung natürlich irreführend ist, denn so wie es keine halb erretteten Christen gibt, gibt es auch keine halb bekehrten Christen. So kann der Feind sein Unwesen in der Gemeinde treiben, da er weiß, dass man die Heuchelei sowieso dulden wird. Da die Grenze der Tolerierbarkeit nicht überschritten wurde, erträgt man die Heuchelei. Das heißt, das Problem mit dieser Grenze ist doch jedoch, dass sie nach unseren menschlichen Maßstäben gesetzt wurde. Und so kann sich die Heuchelei in der Gemeinde ausbreiten wie ein Geschwür. Sie brodelt unterschwellig und wird langfristig ihre Ernte einholen. Die Fassade nach außen bei Biljam stimmte. Es ließ sich kein Makel finden, aber es war eben nur der Schein. Es war die Verstellung. Man wird dem, was man vorgibt, nicht gerecht. Es ist der Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert. Es ist der Grund für die Kühle in der Gemeinde und die Ursache für die geistliche Schwäche. Es ist der Grund, warum Gott nicht mehr Seelen in seine Gemeinde führt. Das ist das, was Ellen White schreibt. Das heißt, die Menschen da draußen sind höchst sensibel. Sie riechen den Anflug von Heuchelei bereits auf 3 Kilometer gegen den Wind. Das heißt, das, was sie sowieso schon mit der Kirche assoziieren, ist Heuchelei. Christen, die fröhliche Lieder singen, aber zu Hause unerträglich sind. Christen, die bewegende Zeugnisse geben, aber zu Hause ganz andere Menschen sind. Demnach, wovor, und jetzt kommen wir zurück zur Betrachtung, wovor warnt uns Petrus, demnach an dieser Stelle, wenn er sagt, sie folgen dem Weg Biljams. Und wenn er indirekt sagt, folgt dem Weg Biljams bitte nicht. Petrus warnt uns hier vor der Heuchelei. Ein anderer Begriff für die Heuchelei wäre die Scheinheiligkeit. Dies ist ein ernstes Problem in der letzten Gemeinde. In welcher Gemeinde? In der letzten Gemeinde. Und würden wir, wenn wir genau zu der Zeit leben, welche prophetisch gesehen die letzte Gemeinde ist, würden wir dann nicht erwarten, dass Gott uns ganz besonders vor diesem Übel warnt? Wo müssen wir hingehen, um eine Botschaft Gottes an die letzte Gemeinde zu hören? Bitte helft mir. Wo müssen wir hingehen prophetisch? In welches Kapitel der Offenbarung? Offenbarung 3. Gehen wir doch mal zusammen zu Offenbarung 3 und schauen wir mal, was diese Geschichte aus längst vergangenen Zeiten mit uns heute zu tun hat. Was hat dieser Weg Biliams mit uns zu tun, mit der letzten Gemeinde? Offenbarung 3, Vers 16. Wir wollen hier nur zwei Verse betrachten, die es aber in sich haben. Offenbarung 3, Vers 16. Hier heißt es, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Welche Frage stellt sich hier? Na, die Frage, was es heißt, lau zu sein. Was meint Gott mit jemandem, der lau ist? Definieren wir doch mal zusammen. Lau ist jemand, der vorgibt. Lau ist jemand, der bekennt, gläubig zu sein, aber nicht danach lebt. Das heißt, seine Werke stimmen mit seinem Bekenntnis nicht überein. Der erste Vers. Kommen wir nun zum zweiten versprochenen Vers. Gehen wir einen Vers zurück. Vers 15. In Vers 15 heißt es, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest. Wir haben bereits definiert, was es heißt, lau zu sein. Welche beiden neuen Dinge müssen wir noch definieren? Na, kalt und warm. Beginnen wir mit jemandem, der kalt ist. Was bedeutet es, kalt zu sein? Kalt ist jemand, der nicht bekennt. Das heißt, da er nicht bekennt, stimmen seine Werke, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, da er nicht bekennt, stimmen seine Werke mit seinem Bekenntnis überein. Mit anderen Worten, seine nicht vorhandenen Werke stimmen mit seinem nicht vorhandenen Bekenntnis überein. Keine Werke, aber er bekennt es ja auch nicht. Also keine Gefahr für das Werk Gottes. Hier besteht nämlich eine Harmonie zwischen Bekenntnis nicht vorhanden und Werke nicht vorhanden. Wenn der Mensch da draußen auf ihn schaut, kann er nicht enttäuscht werden vom christlichen Glauben. Warum? Weil er nie bekannt hat, ein Christ zu sein. Kein Problem, keine Gefahr für das Werk Gottes. Jetzt, wer ist denn warm? Was meint Gott damit, warm zu sein? Warm ist jemand, der bekennt und danach lebt. Dankeschön. Jemand bekennt, jemand, der bekennt und danach lebt. Das heißt mit anderen Worten, er brennt für Jesus. Er ist so ergriffen von der Wahrheit, dass er gar nicht anders kann, als seinem Bekenntnis was folgen zu lassen? Taten folgen zu lassen. Wir könnten auch sagen Werke, aber es wird häufig missverstanden. Also sage ich besser Taten. Er ist ein guter Baum und gute Bäume bringen schlechte Früchte. Gute Früchte. Gute Bäume bringen gute Früchte. Er lebt nach seinem Bekenntnis, also keine Gefahr für das Werk Gottes. Warum? Er bekennt, christlich zu sein. Was machen die Menschen in diesem Moment? Sie schauen auf ihn. Aber lebt er danach? Ja, er lebt danach. Also werden die Menschen da draußen nicht enttäuscht. Keine Gefahr für das Werk Gottes. Auf ihn können die Menschen da draußen schauen, ohne vom christlichen Glauben enttäuscht zu werden. Lass uns mal die Menschen da draußen fragen, was ihr größtes Problem mit dem Christentum ist. Sie werden sagen, dass sie Christen kennen, aber die Nase davon voll haben. So viele sind enttäuscht und haben Vorurteile, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und genau dieses Problem spricht Johannes hier an. Das heißt, der warm ist, lebt nach dem, was er bekennt, er gibt vor, Christ zu sein und er ist auch ein Christ. Und jetzt zurück zu Laodicea. Bei Laodicea besteht keine Harmonie zwischen dem Bekenntnis und den Taten. Laodicea gibt etwas vor, was es nicht ist. Das heißt, Laodicea lebt nicht nach seinem Bekenntnis. Hier besteht keine Harmonie zwischen Bekenntnis und Werken. Wenn der Mensch nun da draußen auf die Idee kommt, auf diesen Christ zu schauen, muss er zwangsläufig was werden? Er muss zwangsläufig vom christlichen Glauben enttäuscht werden. Und die Welt ist voll mit enttäuschten Menschen über den christlichen Glauben. Denn er lebt nicht nach dem, was er verkündigt. Er gibt vor, ein Christ zu sein, aber lebt ein ganz anderes Leben. Jetzt haben wir aber noch ein Problem. Lesen wir nochmal zusammen Vers 15, Offenbarung 3, Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Wir haben bereits definiert. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Und hier müsste jeder von euch aufstehen und protestieren. Wie kann der Johannes, der von wem inspiriert wurde? Von Jesus Christus solche Worte schreiben? Wie kann es sein, dass er das schreibt? Wir verstehen, dass Gott sagt, sei doch bitte lieber warm, also bitte brenne für Jesus, als dass du lau bist. Aber wie kann es sein, dass es Gott lieber ist, dass wir sogar kalt sind, also Gott gegenüber gleichgültig sind, als lau? Warum sagt er, sei lieber ganz woanders, als dass du lau bist? Warum wünscht er sich dies? Warum sagt er solche Worte, sei lieber kalt? Ganz einfach. Der kalt ist, hat nicht das geringste Interesse an religiösen Dingen. Er führt ein gottloses Leben, aber der lau ist, ist doch immer noch näher dran am Warmsein. Und zumindest stimmt doch bei dem Lauen die Fassade. Im Gegensatz zum Kalten, da stimmt ja gar nichts. Warum also lieber kalt als lau? Ich meine, die Welt wäre doch ein bisschen besser, wenn alle lau wären. Die Welt würde aber nicht mehr lange existieren, wenn alle kalt wären. Wie kann dieser Johannes so etwas schreiben? Sei lieber kalt als lau. Warum sagt er, sei lieber geistlich tot, kalt, als gleichgültig lau? Ganz einfach. Jemand, der kalt ist, macht anderen den christlichen Glauben nicht abspenstig. Jemand, der lau ist, macht anderen den christlichen Glauben abspenstig. Er gibt Zeugnis und er bekennt. Er bekennt zu Hause, er bekennt auf der Arbeit, er bekennt unter Freunden, er bekennt in der Familie und er bekennt in der Gemeinde. Aber sein Bekenntnis stimmt nicht überein mit dem, was er lebt. Jetzt mal eine Frage an euch. Was macht ihr, wenn das Zeugnis, das man euch gegeben hat, nicht stimmt? Was habt ihr gemacht, wenn euer Lehrer euch ungerecht behandelt hat und euch die falsche Note gegeben hat? Na, was haben wir gemacht? Na, unsere Eltern kamen, eine große Infanterie, und hat sich beim Lehrer beschwert. Das heißt, wir haben uns beschwert. Wenn etwas nicht stimmt, das Zeugnis nicht wahrhaftig ist, dann beschweren wir uns. Entschuldigung, aber hier ist ein Fehler unterlaufen. Wir können das so nicht stehen lassen. Der Mensch ist drauf gepolt, mit dieser Diskrepanz nicht zurechtzukommen. Es ist seiner Natur zuwider und selbst der am weitesten von Gott entfernte Mensch realisiert diese Divergenz. Hier stimmt etwas nicht. Das Zeugnis ist falsch. Selbst er ist sensibel für diesen Widerspruch und selbst er nimmt Notiz von diesem Auseinanderdriften. Wenn solch ein Fehler unterlaufen ist, so beschweren wir uns artig. Und genau das machen die Menschen da draußen. Sie beschweren sich über all die Christen mit all ihren falschen Zeugnissen. Ihnen ist diese Disharmonie zuwider, weil sie sind höchst sensibel dafür. Und deswegen macht jemand, der lau ist, anderen den christlichen Glauben abspenstig. Und deswegen sagt Gott, sei lieber kalt als lau. Aber was ist ihnen noch lieber? Sei lieber warm als lau. Brenne für Jesus und geh den Weg mit ihm. Er hat nur Gutes für dich bereitet. Er möchte dich führen und er möchte dir wahren Frieden schenken. den die Welt nicht schenken kann. Jemand, der warm ist, schreckt niemanden ab. Sein Zeugnis stimmt mit seinen Taten überein. Jemand, der kalt ist, schreckt niemanden ab. Sein nicht vorhandenes Zeugnis stimmt mit seinen nicht vorhandenen Werken überein. Jemand, der lau ist, schreckt andere ab. Sein Zeugnis stimmt nicht überein mit den Taten. Vor 3-4 Wochen, liebe Geschwister, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich einen jungen Mann getroffen, der unsere Gemeinde in Berlin besucht hat. Er war 24 Jahre alt. Er war Sohn eines Predigers und ich erinnere mich noch heute, 3 Wochen, 4 Wochen, an das Funkeln in seinen Augen. Aber bei näherem Hinsehen hat man gesehen, dass er keinen besonders glücklichen Eindruck machte. Er meinte, dass er sich von der Gemeinde zurückgezogen habe, aber dass er Gott noch immer liebt und dies und das für ihn tun möchte. Er hat verschiedene Dinge aufgezählt. Und ich habe ihn gefragt, Bruder, warum kannst du dich trennen? Warum kannst du dich so zurückziehen von der Gemeinde Gottes? Und er sagte, dass er dies und das in der Gemeinde erlebt hat. Er hat erlebt, wie man mit seinem Vater umgegangen ist, der als Prediger noch die Wahrheit hochhält. Und er hat gesagt, dass er erlebt hat, wie man auch mit ihm umgegangen ist und ihn angegriffen habe in öffentlichen Sitzungen. Und er hat gesagt, dass er damit ein gewaltiges Problem hat und welche Probleme man ihm in den Weg gestellt hat. Seitdem, sagte er, sei er desillusioniert und habe sich von der Gemeinde zurückgezogen. Aber er machte auf mich den Eindruck, dass er Gott wirklich noch liebte. Und ich werde dieses Funkeln in seinen Augen, es war so einmalig, nicht vergessen. Aber mit der Gemeinde, sagte er, wollte er nichts mehr zu tun haben. Ein 24 Jahre alter junger Mann möchte mit der Gemeinde nichts mehr zu tun haben. Und natürlich muss ich sagen, ich habe nur eine Seite gehört. Ich kann mir kein Urteil erlauben. Ich habe nur seine Perspektive gehört. Aber lass mich doch dennoch die Frage stellen, wie kann es sein, dass solch ein junger Mann seiner Illusion beraubt wird? Welches Zeugnis haben wir als Gemeinde ihm vermittelt? Wie kann es sein, dass unsere Jugend die Gemeinde verlässt? Kann es sein, dass wir die Gleichgültigkeit des Nachwuchses betrauern und bejammern, dass sie der Welt nachjagen, aber vielleicht ein hausgemachtes Problem hiermit bejammern? Wie viele unserer jungen Leute werden für immer verloren gehen, weil unser Zeugnis nicht mit unseren Werken übereinstimmte? Ich erinnere mich nicht nur an das, was er gesagt hat, ich erinnere mich auch noch an das, was ich ihm gesagt habe, weil ich nicht weiß, ob ich ihn noch mal sehen würde. Ich sagte ihm, Bruder, gib deine Illusion auf. Gib deine Illusion auf. Ich sagte ihm, die Gemeinde ist noch nicht das, was sie nach Gottes Willen einmal sein wird. Ich sagte ihm, die kämpfende Gemeinde ist noch nicht die siegreiche Gemeinde. Und ich sagte ihm, Bruder, in der Mitte der Bibel, im Psalm 118, Vers 8, das ist genau die Mitte der Bibel, hat Gott uns geraten, nicht auf Menschen zu schauen. Warum hat Gott genau diesen Vers, Psalm 118, Vers 8, in die Mitte der Bibel gesetzt? Ich sagte ihm, es wird eine Sichtung geben, so wie damals am Kreuz. Ich sagte ihm, Gott liebt seine Gemeinde über alles und er wird sie reinigen. Ich sagte ihm, viele folgten Jesus nach wegen der Brote und der Fische. Aber als er anfing zu reden und ihn von seinem Reich erklärt hat, haben sie sich in Johannes 6, Vers 66 von ihm getrennt. Und was haben sie gesagt, nachdem sie gehört haben, was er sagt? Das ist aber eine harte Rede. Uns ist offenbart, sagte ich ihm, dass die meisten uns verlassen werden. Das schreibt sie. Und andere werden deren Plätze einnehmen. Und sie schreibt, es sieht so aus, als ob die Gemeinde fiele, aber sie fällt nicht. Warum lassen wir das nicht einfach so stehen? Wie kommen wir darauf, 101 Erklärung zu finden, dass sie genau das Gegenteilige von dem meint, was sie geschrieben hat? Wir sagen, das darf nur im historischen Kontext verstanden werden. Das ist nur ein Tagebucheintrag. Das ist keine inspirierte Schrift. Aber genauso wie Gott es vorhergesagt hat, sehen wir, dass es sich heute erfüllt. Es sieht so aus, als ob die Gemeinde fällt, aber sie fällt nicht. Gott wird seine Gemeinde ans Ziel bringen. Wenn er das Undenkbare erreicht, wird er sein Ziel verfolgen. Er will uns lehren, in den aussichtslosesten Situationen auf ihn zu vertrauen. Und wie häufig sah es in der Geschichte Israels aussichtslos aus? Und dennoch immer wieder hat Gott das Aussichtslose in das Gute verkehrt. Das traf natürlich nur damals zu, oder? Oder könnte es sein, dass es auch in unserer Zeit heute zutrifft? Gott hat doch alles in der Hand und deswegen, weil er es wusste, hat er es uns vorhergesagt. Er wusste, dass wir am Ende dieser ermutigenden Worte bedürfen und deswegen hat er die Zustände offenbart. Ich habe ihm gesagt, mach dir deswegen keine Sorgen, mach dir lieber Gedanken, wie wir der Welt ein gutes Zeugnis geben. Lasst uns doch die Gemeinde zu dem werden lassen, was in den Augen Gottes sein sollen. Lasst dein Glauben an Gott nicht fahren. Gib deine Illusion auf und setze allein dein Vertrauen in Jesus. Und er wird eine siegreiche Gemeinde vorbereiten. Gib deine Illusion auf in Bezug auf fehlerhafte Menschen. Wir sind alle fehlerhaft und der Herr mag mich bewahren, dass ich durch mein Zeugnis niemanden enttäusche von dem christlichen Glauben. Aber Gott enttäuscht dich nicht. Setze allein deine Illusion auf ihn. Aber liebe Brüder, liebe Schwestern, lasst unser Zeugnis nicht aus der Gemeinde entfernen. Die Gemeinde braucht dieses Zeugnis. Wo wäre die Gemeinde, wenn alle, die ein Zeugnis hätten, sich aus der Gemeinde zurückziehen würden? Es ist die letzte Gemeinde und sie ist doch keine Aktiengesellschaft, die wir einfach verlassen, wenn der Kurs mal nicht so gut läuft. Paulus sagte, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Was ist die Gemeinde für uns? Haben wir die gleiche Einstellung? Lasst uns die Gemeinde zu dem werden lassen, was sie sein soll in Gottes Augen. Und lasst uns nicht rausrennen unter dem Vorwand, dass wir den Zustand nicht mehr ertragen können. Betrügen wir uns nicht selber? Wir Menschen maßen uns an, dies zu tun. Und wie eingenommen müssen wir von uns sein, wenn wir sagen, wir müssen Gottes Werk vollbringen. Gott allein ist es, der in die Herzen schauen kann. Wir sehen nur, was an der Oberfläche ist. Wir können diese Trennung, diese Sichtung nicht herbeiführen. Aber Gott zu seiner Zeit wird sich eine Braut bereiten. Wir neigen heute zu Extremen. Und wenige haben in der Gemeindefrage eine gesunde Denkweise. Entweder neigen wir dazu, völlig in der Gemeinde unterzugehen, geistlich tot zu sein und mitzuschwimmen, oder wir gehen ins andere Extrem, wir sehen die Zustände, wir kritisieren sie aufs Schärfste und rennen aus hier raus. Warum mag Gott uns nicht diese goldene Mitte schenken? Jesus konnte auf Erden dieses Spannungsgefühl ertragen. Jesus fand die goldene Mitte. Er konnte über Jerusalem weinen und dennoch sein letztes Hemd für sie geben. Er war entsetzt über den geistlichen Zustand der geistlichen Leiter, aber er brachte keine Korrektur über die Lippen ohne Tränen in seinen Augen. Das ist das, was sie schreibt. Er schrak nicht davor zurück, sein Leben zu geben für solche, die nach seinem Leben trachteten. Er fand die ausgewogene Mitte. Finden wir die ausgewogene Mitte? Ich muss sagen, wenn ich Geist Gottes wäre, ich hätte 1. Könige 19 gestrichen. Dieser selbstbemitleidende Prophet Elia, heißt er, glaube ich, der lieber wünschte zu sterben und meinte, er wäre der einzige Gerechte, der in Israel übrig geblieben ist. Wenn ich Geist Gottes wäre, ich hätte 2. Samuel 11 gestrichen. Dieser eiskalte König, David, heißt er, glaube ich, der sich die Frau eines anderen nahm, und dann ihren Mann an vorderster Front im Krieg umbringen ließ. Wenn ich Geist Gottes wäre, ich hätte 4. Mose 20 gestrichen. Dieser ungeduldige Führer, Mose, heißt er, glaube ich, der zweimal auf den Felsen haut, obwohl doch Gott ihm geboten hat, dies nur einmal zu tun. Aber der Geist Gottes ist anders. Er bildet die Ereignisse so ab, wie sie sind. Gott sagt ganz genau, wie es heute aussehen wird. Haben wir den Geist Gottes? Jesus hatte ihn. Er konnte die Zustände sehen, aber er weinte um die Zustände. Er wandte sich aber nicht von ihnen ab. Wenn wir Gott wären, hätte Israel kurz nach seiner Entstehung vernichtet werden müssen. Und wenn wir Gott wären, hätten unsere ersten Eltern kurz nach ihrer Erschaffung vernichtet werden müssen. Aber Gott ist nun mal geduldig. Er lässt die Dinge sich entwickeln, denn er sieht das Ende bereits zu Beginn. Und er sieht, welche Stellung die Gemeinde einmal einnehmen wird. Und er sieht, wie ansehnlich seine Braut einmal sein wird. Auch Gottes Volk am Ende der Zeit wird wie Jesus um die Gemeinde weinen. Oder wie verstehen wir Hesekiel 9, Vers 4? Wenn es in Hesekiel 9, Vers 4 heißt, geh durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn, es geht um die Versiegelung, die Leute, wer wird versiegelt? Die da seufzen und jammern. Die Versiegelten werden seufzen und jammern. Gottes Volk ist nicht blind gegenüber all den Gräueln. Wir sehen die Dinge, wie sie sind. Aber Gottes Volk weiß, dass es Gottes Aufgabe ist, die Gemeinde zu reinigen. Und wenn wir sie mit offenen Augen sehen, was so alles geschieht, so macht es auch uns einfach nur unendlich traurig. Aber wir neigen nicht ins andere Extrem. Sie seufzen und jammern, denn sie wünschten sich aufrichtigst, dass jeder gerettet würde und niemand verloren gehe. Aber liebe Geschwister, sie werden eine Sache nicht machen. Eine Sache werden sie nicht machen. Sie werden sich nicht über die Gemeinde Gottes das Maul zerreißen. Denn damit würden sie das Böse nur noch multiplizieren. Die schlechten Dinge hervorzuheben und über die schlechten Dinge zu sprechen. Damit würden sie zeigen, dass sie es sind, von denen geschrieben steht, dass sie den Splittern ihres Bruders Auge sehen, aber ihren eigenen Balken nicht sehen. Fehler bekennen kann jeder, aber auf das Gute sehen können nur wenige. Nach Fehlern suchen ist keine Kunst. Die Welt ist voll davon. So ist der Mensch gestrickt. Das Gute aber finden bedeutet Selbstverleugnung. Es widerstrebt der menschlichen Natur, auf das Gute zu schauen. Wir sind alle geneigt, nach dem Bösen zu schauen. Wer nach Fehlern sucht, folgt den Einflüsterungen seines natürlichen Herzens. Wer aber das Gute erkennt, kämpft unnachgiebig gegen sein Fleisch. Er hat sich für den guten Kampf des Glaubens entschieden, anstatt mit dem Werk der üblen Nachrede fortzufahren, die damals im Himmel begann. Demnach kommen wir zum Schluss. Wer war Biljam? Biljam war ein Heuchler. Er war scheinfromm. Er war scheinheilig. Demnach, wovor warnt uns? Und jetzt schließt sich der Kreis. Vielen Dank für eure Geduld. Demnach, wovor warnt er uns? Petrus warnt uns davor, laut zu sein. Er warnt uns davor, ein Heuchler zu sein. Er warnt uns vor Laodicea. Petrus hat die gleiche Botschaft wie Johannes in der Offenbarung. Er sagt, sei nicht lau wie Laodicea, sondern bringe dich zum Warmen hin, brenne für Jesus und sei eifrig für ihn. Das heißt, seine Worte gelten der letzten Gemeinde. Laodicea bezog das warme Wasser von den Quellen Hierapolis. Als es in Laodicea ankam, war es bereits lauwarm. Kaltes Wasser ist für Heilanwendungen zu gebrauchen. Warmes Wasser kann für Heilanwendungen gebraucht werden. Aber lauwarmes Wasser ist zu nichts nütze. Es muss verworfen werden, es muss ausgespien werden. Es erfüllt seinen Zweck nicht. Es hat die erste Wärme verloren. Wir haben die erste Liebe verloren. Christus spricht, wenn du dich dereinst bekehrst. Und Petrus sagt, folge nicht den Wegen Biljams. Mag der Herr uns helfen, liebe Geschwister, den Weg des Biljams aufzugeben? Mag uns helfen, die Heuchelei Laodiceas abzulegen. Und mag er uns vor allem helfen, dass unser Bekenntnis mit unseren Taten übereinstimmt. Denn wenn dem ist, hat der Herr seine Braut, die bereit ist für den Bräutigam. Dieser junge Mann war nur ein paar Jahre jünger als ich, von dem ich euch erzählt habe. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass als ich vor circa 12 Jahren in diese Gemeinde gekommen bin, ich habe Gott nicht gekannt, ich habe es bereits erwähnt, zu uns, bei uns zu Hause kam das Wort Gott nie vor. Und für mich war es unvorstellbar, mal in die Gemeinde zu gehen und überhaupt an irgendeinen Gott zu glauben. Wie kann man so abtrünnig sein und sein Leben so verschwenden? Aber als ich vor 12 Jahren in die Gemeinde kam und von Gott angesprochen wurde, habe ich Menschen um mich herum gehabt, die nach ihren Worten gelebt haben. Ich habe einen Menschen kennengelernt, bei dem Harmonie bestand zwischen dem Bekenntnis auf der einen Seite und den Werken, den Taten auf der anderen Seite. Und genau dieses Zeugnis, diese Harmonie zwischen beiden, obwohl ich aus der Welt kam und weltlich geprägt war, ich müsste mich schämen, hier zu stehen, aber der Geist Gottes ist imstande, uns zu ändern, aber diese Harmonie, obwohl ich abgestumpft war, durfte ich erkennen und sie hat mein Herz bewegt. Und es hat mich so sehr beeindruckt, diese Harmonie zwischen Worten und Taten, die Gott sich wünscht, dass ich mich mit ihr vermählt habe. Jetzt sagt ihr, na, der meint, er hat sich mit der Gemeinde vermählt. Ja, ich habe mich vor 12 Jahren mit der Gemeinde vermählt. Einige lachen schon, sie ahnen es schon, worum es geht. Ihr sagt vielleicht, na, er hat sich mit dem Bräutigam vermählt. Ja, ich habe mich mit dem Bräutigam vermählt und habe mein Leben um 180 Grad ändern müssen, weil ich so nie gelebt habe. Aber nein, ich meine nicht mit der Gemeinde. Ich meine nicht mit dem Bräutigam. Ich meine, ich habe mich vermählt mit dem Zeugnis, das ich kennenlernen durfte. Das Zeugnis, das Gott mir über den Weg gestellt hat, worüber ich erstmal stolpern musste. Ich habe sie geheiratet und sie wurde 7 Jahre später meine Frau. Und sie ist heute hier, Susanne. Der Herr mag uns helfen, dass wir der Welt das Zeugnis geben, das sie bedarf, damit die Menschen da draußen sich mit dem Bräutigam vermählen wollen. Vielen Dank dafür. Amen.